zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast mit meiner Wenigkeit Florian Kramann und mit meinem wunderbaren Mitpodcaster.
Meiner Wenigkeit Nikola Sievert. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, heute geht es ja etwas auch ein bisschen ernster, müssen wir heute schon sein, weil es geht ja heute um Mord. Aber nicht aus irgendwelchen Serien oder Krimis oder Tatort oder irgendwas, was wir gesehen haben. Worum geht's denn heute, Nikolas?
Heute geht's um richtig echte, ernsthafte Verbrechen. Aber weil ich es verplant habe, meine Recherchen richtig durchzuführen, besprechen wir heute nur einen richtig ernsten und seriösen Kriminalfall.
Genau. Den werde ich heute vorstellen. Wichtig ist, dieses Mal könnte ja nicht gespoilert werden, also alles ist supi tutti. Und der Bildungsauftrag folgt während der Folge. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, also abwarten. Genau, und deshalb würde ich vorschlagen, ich kann ja mal beginnen, so ein paar Eckdaten rauszuhauen. Denn, und das ist eigentlich ganz wichtig bei meinem Fall,
einmal ganz kurz vorher, einfach als Content-Warnung. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Fall du hast und du weißt auch nicht, welchen ich habe. Aber es könnte halt sein, dass halt jetzt, also wir sprechen halt Mord und Totschlag unter Umständen. Wie gesagt, das weißt du, dass man da vielleicht guckt, okay, wenn ich jetzt irgendwie mit sowas nicht gut klarkomme.
Dann vielleicht doch lieber diese Folge auslassen.
Genau, ich weiß nicht, irgendwie, oder befasst du dich jetzt einfach mit einem Trickbetrüger und es kommt eigentlich gar keiner physisch zu Schaden?
Es kommen Leute physisch zu Schaden, das auf jeden Fall. Es wird aber nicht so sein, dass ich jetzt groß einsteige zu erläutern, wie.
Okay, also das wird hier keine Gewaltorgie.
Genau, also
wir versuchen das relativ nüchtern zu betrachten und auch unsere Gedanken dann dazu zu äußern.
Ja, genau. Okay. Es ist auch ein etwas älterer Fall. Das heißt natürlich nicht, dass er an Relevanz verloren hat. Vor allem im jetzigen oder was heißt jetzigen? Einfach aktuellen oder heutigen, in der heutigen Zeit hat das auf jeden Fall nicht an Relevanz verloren. Genauso wenig wie die Opfer. Und daher ist es halt wichtig, dass wir darauf Rücksicht nehmen und das irgendwie auch nicht ein Stück weit auf die leichte Schulter nehmen, was da passiert ist. Das vorab ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, ja, wie gesagt, für jeden, der da ein bisschen Schwierigkeiten mit hat oder dem das schwerfällt, auch über sowas zu sprechen, der muss halt überlegen, ob das wirklich die richtige Folge für ihn ist oder vielleicht dann doch diese Folge auslassen.
Genau, und ich kann noch vielleicht mal ganz kurz einwerfen, ich bin ein relativ alberner Typ, ich mache mich über viele Sachen lustig und werde es wohl auch hier machen, aber das ist halt auch ein bisschen so ein Mechanismus, um halt mit solchen Sachen umzugehen und die zu verarbeiten, und das ist auf keinen Fall respektlos gemeint.
Ich würde auch einfach sagen, dass jeder individuell damit umgeht und dass wir sozusagen, dass nicht der Eindruck entstehen soll, okay, wir machen uns irgendwie über diese Fälle lustig, die wir hier besprechen. Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen an dieser Stelle vielleicht. Okay, ich würde sagen, wir steigen ein, bevor wir noch länger um den heißen Brei herumreden. Und ich habe ja, wie ich dir schon im Vorhinein das zumindest verraten habe, einen Fall aus den USA. Und der ist eigentlich, müsste er sehr vielen bekannt sein, aber ich glaube, vielen ist er dann doch relativ unbekannt. Gut, beginne ich einfach mal. Die Täterin ist Brenda Ann Spencer. Wir befinden uns im Jahr 1979 am 29. Januar. Die Tatwaffe ist ein halbautomatisches Gewehr. Darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. Was passiert konkret an diesem Tag? Der Tathergang ist folgendermaßen passiert. Es ist im Grunde ein ganz normaler Schultag an der Grover Cleveland Elementary School in San Diego, also in Kalifornien. Und an diesem Morgen um 8.30 Uhr beginnt Brenda, dessen Schlafzimmer sich gegenüber der Schule befindet, mit ihrem halbautomatischen Gewehr aus dem Fenster auf Schüler und Lehrkräfte zu schießen.
Wie alt ist Brenda?
Brenda ist 16 Jahre alt. Dieser Fall ist für mich auch deshalb bezeichnend, weil sie dieses Gewehr quasi, wir befinden uns ja im Januar, zu Weihnachten von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Das ist in Amerika immer eine schwierige Sache, ne? Also wir als Europäer können das in der Regel eher weniger nachvollziehen, aber ich denke, da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie beginnt also um 8.30 Uhr auf ihre Schulkameraden und die Schulleitung zu schießen. Bei dieser Schießerei wird, beziehungsweise Moment, ich muss noch eine Sache sozusagen ergänzen. Zur Tatwaffe, wie gesagt, das war ein halbautomatisches Gewehr, ein Ruger Kaliber 22. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist quasi ein Jagdgewehr. Also ich gehe mal davon aus, dass der Vater und sie oder wie auch immer vielleicht auch jagen gegangen sind im Vorhinein oder in der Freizeit oder was auch immer. Weshalb sie halt dieses Gewehr geschenkt bekommen hat. Es sei mal dahingestellt, ob das moralisch tragbar ist. Wie gesagt, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion in den USA.
Oh ja.
An diesem Tag wird dann der Schulleiter Burton Ragg erschossen, genauso wie der Hausmeister Mike Sutcher. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Unter anderem wird ein Polizist verletzt und 8 weitere Schüler. Wie man jetzt bereits erkennen kann, handelt es sich hier um eine Amoktat oder einen Amoklauf, beziehungsweise Lauf passt nicht ganz, weil sie ihr Zimmer nicht verlässt und von dort aus auf die Opfer schießt oder auf die Schulkameraden. Das Krasse ist, was ich echt nicht gedacht habe, also erstmal passiert etwas während quasi dieser ganzen Aktion, das lasse ich jetzt noch aus, weil das schon einiges verrät, um welchen Fall es sich dabei handelt. Die Schießerei geht über 6 Stunden und da musste ich erstmal schlucken.
Was?
Alter Schwede, 6 Stunden. So lange hat es gedauert, bis ein SWAT-Team die Schießerei beendet und sie in Haft nimmt. Das heißt, es war echt lange und ich frage mich halt auch, wie, also irgendwann müssen eigentlich ja alle Schüler aus dem Schulgebäude evakuiert worden sein oder aus der Schusslinie des Mädchens weg sein, weswegen ich nicht verstehe oder nachvollziehen kann, wie das über 6 Stunden lang dauern konnte.
Also sind die da alle so moorhuhnmäßig dann rausgelaufen?
Ich weiß es wirklich nicht genau, wie es konkret abgelaufen ist. Ich habe vor kurzem dazu auch Bilder gesehen im Fernsehen, wo es auch um diesen Fall ging und man sieht da Schüler panisch aus dem Schulgebäude rennen. Warum es letztendlich so lange gedauert hat, kann ich nicht sagen. Ich nehme auch an, dass sie quasi irgendwie die Polizisten auch ein Stück weit erpresst hat. Man muss dazu sagen, und das ist ganz wichtig, weil Amokläufe sind ja in den USA leider Gottes in den letzten Jahren nichts Seltenes. Aber, und das ist halt das Wichtige an diesem Fall, es ist seit 1927, also nach der Nachkriegszeit, der erste größere Amoklauf dieser Art an einer Schule. Für die Amerikaner war das damals ein Schock. Genau, wie gesagt, sie wird dann verhaftet und ich komme auch gleich noch auf ihre eigene Begründung zu sprechen, die auch sehr viele Fragen aufwirft und die auch sehr heftig ist, finde ich. Also schwierig nachzuvollziehen. Das Krasse ist, also was heißt das Krasse ist, sie wird verurteilt zu 2x25 Jahren, das heißt natürlich insgesamt 50 Jahren, was einer lebenslangen Haftstrafe in den USA entspricht.
Das heißt, sie hat 4x lebenslänglich bekommen.
Nee, zweimal, also Moment, also, nein, 2x25 Jahre. Und
ach so.
Und den sozusagen, die, da steht dann dabei,
ich hab, lebenslänglich. Ich hab 250 Jahre verstanden.
Ach so, okay, Entschuldigung. Es ist, ich hatte das nochmal nachgeguckt, weil lebenslänglich ist ja immer so ein bisschen eine trickige Kiste. Was heißt das jetzt? Ist lebenslänglich wirklich lebenslänglich? Und da ganz vorab, wichtig, das ist in jedem Land unterschiedlich. In Amerika noch viel mehr, weil das da auch noch staatenabhängig ist. Lebenslänglich bedeutet, das heißt, wenn sie diese 2x25 Jahre abgesessen hat, es hätte jetzt auch nur, der Richter hätte jetzt auch sagen können, okay, nur einmal 25 Jahre, dann ist trotzdem lebenslänglich. Das heißt, nach diesen 25 Jahren, beziehungsweise zweimal, das heißt nach 50 Jahren, darf sie einen Antrag auf Haftentlassung, auf Bewährung sozusagen
genau, dann wird wahrscheinlich geprüft, ist sie bereit, in die Gesellschaft zu reintegriert zu werden, und dann wird wahrscheinlich geschaut, okay, sie hat sich gut verhalten, man kann sie wohl wieder rauslassen, oder halt im anderen Fall, nee, sie ist immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft und kann sie nicht nach diesen 50 Jahren beziehungsweise 25 Jahren entlassen.
Genau, das ist der springende Punkt. Diese Resozialisierung, die quasi erreicht werden soll im Gefängnis, was eigentlich eine Illusion ist, aber auch das ist nochmal ein anderes Thema. Man muss bei Kalifornien erwähnen, dass in der Regel lebenslängliche Täter, also die auf lebenslänglich verurteilt wurden, in der Regel nicht freigelassen werden, auch nicht auf Bewährung. Das Einzige, was man als Täter dann noch, die einzige Möglichkeit, die man dann noch hat, ist eine Begnadigung vom Präsidenten.
Ja. Weißt du, wie sie verurteilt wurde? Also sie war ja zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt.
Genau. Ach so, genau das
wurde, Datum. Also wurde sie als, ja.
Genau das Datum, wann sie, also wie lange der Gerichtsprozess gedauert hat und wann sie verurteilt ist, das habe ich nicht im Kopf. Nee, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Aber sie war 16 Jahre, das heißt, sie ist jetzt nach der 50 Jahren, also 66, ja wahrscheinlich, ne? Oder auf jeden Fall schon älter.
Gut, aber sie wäre dann halt irgendwann in den 70er Jahren erst wieder rausgekommen. Also mittlerweile ist sie wahrscheinlich tot.
Der Fall ist ja 1979, also fast 1980, ne?
Oh, ich hatte 1926, ich hatte 1927 im Kopf.
Ah, nee.
Oh, geht gut los heute.
Entschuldigung, da ist was durcheinander geraten. Das, was ich mit 1927 meinte, das war der letzte quasi Amoklauf.
Ach so, okay, von vor der
dem,
Größe.
Vor dem Krieg.
Oder genau. Vor dem Krieg, okay.
Genau, und nach dem Krieg war dieser jetzt, also 1979, der erste größere Amoklauf wieder. Na, deswegen ist das halt auch so, ich sag mal, erschreckend oder heftig halt für die Gesellschaft gewesen. Ja. Genau, und deswegen hatte ich das ja auch angesprochen, es gab nämlich dann auch Haftprüfungen, also die ihren Fall geprüft haben und gecheckt haben, okay, könnte sie wieder entlassen werden. Und das fand einmal 1993, 2001, 2005 und auch zuletzt 2009 statt. Genau, und bei denen gab sie an, dass sie gehofft hat, bei der Tat erschossen zu werden, weil angeblich mehrere Suizidversuche von ihr zu dieser Zeit, also als sie 16 war, missglückt sind. Außerdem erhebt sie Vorwürfe auch an die Polizei und auch an ihren Vater. Von der Polizei soll sie angeblich nach der Tat unter Drogen und Alkohol gesetzt worden sein. Oder sie meinte zumindest, dass sie während der Tat unter Drogen und Alkohol gestanden hätte. Und die Vorwürfe an ihren Vater waren, dass sie angeblich sexuell missbraucht worden wäre, weswegen sie diese Tat sozusagen verübt hat. Und sie zeigt aber auch Reue, also sie sagt, Zitat, ich weiß, zu sagen, dass es mir leid tut, macht es nicht ungeschehen, bei jedem Schulmassaker fühle ich mich mitverantwortlich, was, wenn sie die Idee dazu von mir haben. Also das heißt, sie zeigt auch Reue in diesen Haftprüfungsverfahren. Allerdings, wie gesagt, sie wurde nicht wieder freigelassen und sie ist weiterhin lebenslänglich im Gefängnis.
Jetzt vielleicht habe ich es nicht, vielleicht habe ich es überhört, aber wie, also bei diesem, bei der Schießerei, wie viele Leute hat sie getötet oder verletzt?
Es wurden 2 Leute getötet, einmal der Schulleiter und der Hausmeister.
Ja, achso. Okay.
Und es wurde 1 Polizist und 8 Schüler verletzt. Wie stark, das weiß ich nicht. Genau, also 2 Tote und 9 Verletzte, um es mal so in die Zahlen zu packen. Warum gerade dieser Fall, warum ist das sozusagen interessant? Weil eigentlich ganz viele Leute diese Tat kennen müssten, es aber nicht tun. Was ich ein bisschen bedauere, weil es halt eine schlimme Tat ist. Und deswegen komme ich jetzt auf die Punkte zu sprechen, die innerhalb der Tat, also des Tathergangs, äußerst interessant waren. Und auch bei der Begründung ihrer eigenen Tat. Während sie sozusagen am Fenster war und geschossen hat, oder während dieser Tat von innerhalb 6 Stunden, wurde sie nämlich angerufen von einem Journalisten. Und sie wurde gefragt, warum macht sie das? Und ihre Antwort darauf war, I don't like Mondays. This livens up the day. Ich mag keine Montage. Das belebt den Tag.
Boah.
Und ich glaube,
das ist doch keine Begründung.
Es ist keine Begründung. Aber ich glaube, du weißt jetzt, spätestens jetzt, wissen viele Leute, warum dieser Fall so bekannt ist. Wegen des gleichnamigen Songs. I don't like Mondays.
I don't like Mondays.
Wanna shoot. Ooh. Ja, nämlich, und das ist nämlich die Kehrseite dieser Geschichte, das wurde auch teilweise live im Fernsehen übertragen und der Sänger, der damals dieses Lied gemacht hat, der hat da quasi das live im Fernsehen mitverfolgt und diese Antwort von ihr gehört. Das war Bob Geldof.
Ja, der muss sich gefreut haben.
Naja gut, der wusste ja nicht, dass sein Song dann Nummer 1 Hit wird. Also in UK, also im Vereinigten Königreich, wurde es wirklich Nummer 1 Hit über viele Wochen hinweg. In Deutschland war es auch sehr weit oben. In Amerika war es natürlich nicht so weit oben, nur auf Platz 78, logischerweise.
Immer noch in den Top 100, ne?
Ja, aber der Song wurde 1979 veröffentlicht. Und jetzt kennst du logischerweise auch den Song, den ich heute für die Playlist wähle. Ohne pietätlos zu sein an dieser
das
Stelle.
Das ist aber Galgenhumor.
Finde ich eigentlich nicht. Ich finde eigentlich, dass es schlimm ist, dass viele Leute nicht wissen, was es eigentlich mit diesem Song auf sich hat und was eigentlich, warum der überhaupt entstanden ist. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, finde ich persönlich. Und genau, das wird sie während der Tat gefragt und auch bei der Festnahme äußert sie sich nicht anders. Sie sagt, nothing's happening today. I don't like Mondays. Heute passierte nichts. Ich mag keine Montage. Später bei der Vernehmung sagt sie, there was no reason for it and it was just a lot of fun. Es gab keinen Grund dafür und es hat einfach viel Spaß gemacht. It was just like shooting ducks in a pond. Es war so, als würde man Enten in einem Teich erschießen. The children looked like a herd of cows standing around. It was really easy pickings. Die Kinder sahen wie eine herumstehende Herde Kühe aus. Und es war wirklich es waren wirklich einfache Ziele. Das waren ihre Aussagen. Und deshalb ist es nochmal mehr ein Hammer. Und es hat mich echt umgehauen. Also wie kann man so kalt sein als 16-Jährige? Das ist, ich kann mir das nicht erklären. Also es ist wirklich
heftig. Naja, da scheint ja schon bei ihr schon einiges vorgefallen zu sein. Also sie hat ja schon versucht, sich selber umzubringen. Nach eigener Aussage und nach eigener Aussage wurde sie auch von ihrem Vater missbraucht. Also da scheint schon einiges im Argen gelegen zu haben. Ich glaube nicht, dass man einfach einfach so anfängt, Leute zu erschießen.
Naja, auf jeden Fall.
Es ist ja eigentlich bei einigen Amokläufen so, dass die halt, es ist ja bei einigen Amokläufen, bei vielen Amokläufen so, dass die,
Täter,
oh fuck, ich hab gerade einen totalen Blackout, also, es gibt ja viele Amokläufe, die sind, irgendwie Hass begründet, also, wir hatten ja den Amoklauf in den Staaten in diesem Nachtclub, der, glaube ich, von der LGBTQ-Plus-Community genutzt wurde. Oder nee, es war in Boston, glaube ich. Irgendwo in den Staaten.
Ja, ich glaube, das, was du als erstes gesagt hast, war richtig. Ich habe jetzt gerade
vergessen. Also nee, es war in den Staaten, aber Boston ist ja eine egal. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist nicht so gewöhnlich, dass einfach ein Amoklauf aus dem Nichts stattfindet.
Ich habe aufgrund dessen, weil mich das halt auch interessiert hat, habe ich mal zwei Definitionen von einem Amoklauf herausgesucht. Einmal eine psychiatrische, also da wird das folgendermaßen beschrieben, ich zitiere, eine dissoziative Episode, die durch eine Periode des Grübelns charakterisiert ist, auf die ein Ausbruch gewalttätigen, aggressiven oder menschengefährdenden Verhaltens folgt, das sich auf Personen und Objekte richtet. Das ist, wie gesagt, die. Und in der vor allem polizeilichen Argumentation, was unter einen Amoklauf fällt, da wurde das folgendermaßen beschrieben: Bei einem Amoklauf handelt es sich um die in Klammern versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode, das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet. Beides trifft in gewisser Weise auf jeden Fall zu, würde ich sagen. Mhm. Ich fand auch das erste sehr interessant, weil ich das Gefühl hatte, dieses mit dem, also dass quasi eine Person eine Phase hat, wo sie lange über eine bestimmte Sache nachgedacht hat und dann nur noch eine einzige Konsequenz sieht, sich aus was auch immer für Situationen zu befreien, und das funktioniert für diese Person nur mit Gewalt. Und deswegen passiert es, also was heißt passiert, aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass quasi die Brenda Ann Spencer vielleicht, wenn es der Wahrheit entsprochen hat, dass sie von ihrem Vater sexuell missbraucht worden ist, dass sie daraufhin so eine Phase hatte, wo sie irgendwie darüber nachgedacht hat und dann irgendwie nicht mehr wusste, wie sie das irgendwie kanalisieren kann, wie sie sich selbst damit helfen kann, und dass es daraufhin zu dieser Tat gekommen ist. Also das wäre jetzt meine persönliche Hypothese. Wie gesagt, nochmal an dieser Stelle wichtig, ich habe keine Ahnung, was damals ganz genau die polizeilichen Akten und so weiter waren, ne? Aber das könnte ich mir vorstellen, aus dem, was ich jetzt hier so recherchiert habe.
Ja, ich finde es auch komisch, dass, also falls, es ist, wie gesagt, wir reden gerade in Ifs and Whens, wenn das der Fall ist, ist es ja auch komisch, dass sich dann dieser Wutausbruch, diese Gewalttat nicht gegen den Vater gerichtet hat, sondern gegen Unzugehörige. Also völlig zufällige Personen im Grunde. Oder halt Leute, die sie aus der Schule kannte.
Deswegen, das erklärt sich für mich auch nicht so wirklich. Weil wenn sie wirklich von ihrem Vater irgendwie angegriffen wurde oder was auch immer, dann warum hat sie dann nicht den angegriffen oder vielleicht sogar erschossen? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also, aber da bleibt sehr viele Dinge ungereimt. Ich finde es halt diese Begründung, I don't like Mondays, oder also die auch diese anderen
Saloppe irgendwie,
genau,
die war einfach
auch
langweilig.
Genau, also diese auch diese anderen Erwähnungen, die Bezeichnung von den Schülern als Kühe und Hühner, die man so lockerflockig erschießen kann, da ist auch irgendwie so eine ganz andere Wahrnehmung da. Also dass, wenn man sowas hört, hat man schon wirklich eher das Gefühl, okay, die Person stand vielleicht wirklich unter Drogen oder so, weil wie kann man so etwas so kalt äußern? Also das ist, erklärt sich mir nicht. Ich kann das nicht.
Hat man, also du bist ja auf diesen Fall durch eine Doku gekommen, ne?
Ja, genau. Wobei, also ich hätte das nur nebenbei gesehen. Da ging es generell um den Song und daraufhin wurde das erklärt, ja.
Okay. Aber wurde da vielleicht mal, hat die mal mit dem Psychologen gesprochen oder wurde da im Profil erarbeitet, um vielleicht mal nachzuvollziehen, was sie sich da gedacht hat? Oder?
Das weiß ich nicht.
Du. Sie wurde ja auch jetzt mehrere Male jetzt schon befragt, um zu sehen, ob man sie entlassen kann, ob da irgendwie noch weitere Einsichten irgendwie ans Licht gekommen sind.
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich leider nicht.
Okay.
Wie gesagt, da kann ich leider nichts zu sagen. Also es gibt halt mehrere Dinge, die ich bei einem Amoklauf, und da möchte ich jetzt auch ein bisschen die Diskussion öffnen oder vielleicht ein bisschen wegführen vom Fall, weil ich glaube, das ist einfach etwas, was auch ja hier in Deutschland stattgefunden hat, auch an Schulen. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn sowas stattgefunden ist, ich weiß nicht, wie du das so beobachtet hast jetzt über die letzten Jahre oder wenn irgendwie an solche Fälle erinnert worden ist, das gibt es ja auch, dann hatte ich immer den Eindruck, die Täter oder die Täterin haben ganz, vor allem wenn es an Schulen stattgefunden hat, haben ganz präzise Ziele, also ganz spezielle Schüler, Lehrer, wo sie sich sozusagen vornehmen, die umzubringen. Und dass es gar nicht so wahllose Auswahl war, wie man hätte annehmen können. Also, ich weiß nicht, wie nimmst du das so wahr?
Ich hatte das so eigentlich nie, oder? Es ist halt komisch, weil irgendwie jeder dieser Amokläufe verläuft ja auch anders. Ich habe mal einen Podcast auch über einen Amoklauf gehört in einer Schule. Ich glaube, das war Winneden.
Ja.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Schüler da hat auf jeden Fall, hatte glaube ich eine Lehrerin im Speziellen ausgesucht. Eine oder zwei, drei Schülerinnen im Speziellen und dann hat er noch hier und da auf einige Leute geschossen, die im Grunde, glaube ich, mit ihm wenig oder gar nichts zu tun hatten.
Okay.
Oder es so wahrgenommen haben. Und der hat ja dann auch irgendwann gesagt, dass zu einem Hausmeister, glaube ich, nein, für heute ist es genug.
Okay.
Und dann hat der Hausmeister oder der, ich glaube es war ein, oder ein Lehrer, hat ihn dann halt in den Klassenraum geschubst und ihn dann abgeschlossen.
Ach so. Okay, krass. Ja. Also, dass man quasi ganz konkrete Ziele hat. Deswegen auch, wie gesagt, weil ich diesen Gedankengang hatte, habe ich auch nochmal diese Trennung zwischen Terrorismus und Amoklauf ein bisschen mir angeschaut. Und der Punkt ist, oder das, was diese Sachen irgendwie vereinigt, ist, dass solche Taten in der Regel wirklich in der vollkommenen Öffentlichkeit stattfinden. Also an Schulen oder in irgendwelchen Weihnachtsmärkten oder was auch immer. Und bei dem, und das ist ja das Interessante bei dem Fall jetzt Aras Amri, also in Berlin, wo er, also was ja auch als Amokfahrt oder Amoktat.
Das war der Fall, wo jemand mit einem, glaube ich, Mülllaster in den Weihnachtsmarkt reingebrettert ist?
Genau, mit so einem LKW war das, ja.
Mit einem LKW, genau.
Ja. Genau, und da ist es ja wirklich so gewesen, dass er ziemlich wahllos Leute umbringen wollte, ne? Einfach, weil er das irgendwie aus Überzeugung gemacht hat. Und bei diesen schulischen Amokläufen, also die wirklich von Schülern gegenüber anderen Schülern und Lehrpersonal ausgeführt worden ist quasi, da hatte ich immer den Eindruck, wie gesagt, also dass das wirklich ganz explizite Ziele waren, weil da sich irgendwas aufgestaut hat. Hass, der durch irgendwas anderes erzeugt worden ist. Wir hatten vorhin, vor dieser Folge, schon kurz darüber gesprochen, ne?
Ja, wir haben kurz, also wir haben, um einmal vielleicht kurz zu erläutern, über den Film Black Klansman kurz geredet, wo es halt darum geht, dass ein schwarzer Polizist in den 60ern in Amerika, in Colorado, den Ku Klux Klan unterwandert, mithilfe seiner Kollegen. Und, oh Gott, warte, jetzt habe ich den Faden verloren.
Naja, und in diesem Fall haben wir ja auch festgestellt, dass es sowohl auf der Seite der Rassisten, also der Leute von dem Ku Klux Klan, als auch auf der Seite von den Schwarzen extrem viel Hass gab, ne?
Genau, aber ich glaube, das war nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
Oh, okay. Ich dachte, ich ergänze dich richtig klug jetzt.
Also, wie gesagt, das stimmt ja auch, dass halt auf beiden Seiten sehr viel Hass ist, aber auf Seiten der Rassisten und auf Seiten der schwarzen afroamerikanischen Bevölkerung. Wobei, auf der einen Seite ist der gerechtfertigt bis zu einem gewissen Maße. Ich glaube immer, dass Gewalt nicht die ideale Lösung ist, die man anstreben sollte, um sich Gehör zu verschaffen. Aber die ist nachvollziehbar. Fuck, worüber haben wir vorhin nochmal gesprochen?
Über die auch über die Frage, wie die ihre Täter aussuchen, ihre Opfer aussuchen.
Okay. Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Sorry.
Kriegst nicht mehr. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, meine Fragen zu stellen, die ich vorbereitet habe, der Bildungsauftrag.
Ja, Bildungsauftrag.
als kleine Pause oder was heißt Pause? Es geht auch weiterhin um dieses Thema, weil mich, wie gesagt, das auch interessiert hat. Und wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren, aber das ist ja auch schon nach 1979, hat sich das ja schon auch gemehrt, dass es immer wieder Amokläufen an US-amerikanische Schulen gab, auch natürlich hier in Deutschland, aber wesentlich weniger natürlich. Und daher ist meine Frage folgendermaßen: Wie viele Vorfälle von Mass-Shootings, und damit meine ich, oder beziehungsweise sind gemeint, mit mehr als 4 Verletzten oder Toten, gab es 2019 in den USA? Ich habe auch ABC, damit es nicht so schwer ist.
Ja, oh, irgendwie irgendeine Zahl dämmert da.
Wichtig ist, hier geht es nicht um die Anzahl der Toten, sondern um die Fälle von Amokläufen. Also sozusagen, wenn irgendwie in Boston 30 Leute erschossen worden sind und
Ist
in,
das ein
genau, ist das ein,
Amoklauf?
genau, ist
Okay.
es ein Fall, und in Houston ist es dann irgendwie ein anderer, ne? Also, gab es in dieser Zeit, also 2019, A, 433 Fälle, B, 395, C, 377, D, 289 Fälle.
Ich glaube, A ist zu hoch.
433, meinst du, ist zu hoch?
B und C sind sehr nah beieinander. Ich glaube, das könnte schon eher stimmen. Obwohl A ist auch unglaublich hoch, aber ich glaube, es ist entweder B oder C.
Okay. Für was entscheidest du dich? B oder C?
Was waren die beiden nochmal?
B
Die
war
waren ja
3.
beide im 300er-Bereich.
Genau, B war 395, also fast 400, und C war 377.
Ich glaube, es ist C, 377. Ich glaube,
Nee.
400. Oh, fuck.
Leider nicht. Es war B 395. Aber du warst nah dran.
300, fast 400. Jeweils mit entweder 4 Verletzten
Oder Toten.
oder
Also,
Toten.
genau. Das kann halt auch gemischt sein, ne? Aber quasi immer, wo 4 verletzt wurden
Das ist eine
oder.
Menge. Das ist ja quasi jeden Tag ein
Ja,
Amoklauf oder
ja.
ein Mass-Shooting.
Genau. Das ist eine Quote von 1,1. Das heißt, täglich sterben in Amerika Leute quasi aufgrund solcher Fälle. Das ist richtig krass. Das hat mich echt umgehauen. Aber es ist halt auch Amerika, ne?
Die Amerikaner stehen sehr auf ihre Waffen.
Es ist echt der Hammer, echt.
Ich habe auch keine Ahnung, warum die so auf ihre Plempen und auf ihre Gewehre abfahren.
Bevor wir zu diesem Thema kommen, habe ich noch eine zweite Bildungsfrage, oder?
Ja, kriege ich eine Revanche?
Ja, quasi. Also, es geht mit dieser Zahl weiter. Nämlich, jetzt geht es wirklich um die faktischen Toten. Das heißt, wie viele Tote gab es bei diesen 395 Fällen in den USA 2019? Also, wie viele sind gestorben während dieser Fälle? Da gibt es die Antwort A, 603, B, 410, C, 522 oder D, 452.
A war 604, ne?
603, ja. Aber ja.
603, okay. Also wir hatten jetzt auch in dem Fall, es sind nicht so viele, es sind zwei Leute gestorben und ich glaube, es gibt meistens mehr Verletzte als Tote. Das heißt, es wird wohl noch so in dem 300er, 400er Bereich sein. Ich sag mal einfach optimistisch 422.
Nee, Moment, da bist du jetzt verrutscht. Also bei den 400ern Antworten gab es einmal B, 410 und D, 452.
Also, dann sage ich 452, D.
Ja, das ist richtig.
Oder no.
Ja, ist ein bisschen schwierig bei dem Thema.
Ja gut, aber das heißt, dass die, also 422 Tote, das ist immer noch eine Menge, aber dann
452.
Pro Amoklauf werden quasi 452, Gott, was ist denn heute los? Aber das heißt, pro Amoklauf sterben dann so 3 oder 4 Leute.
Ja.
Das ist ja eigentlich kein wirklich Erfolg, keine wirklich erfolgreiche Schießerei, oder?
Naja, kommt halt immer drauf an, wie viele Leute du töten möchtest. Aber, also einfach die Tatsache, dass quasi täglich sowas passiert und dass dann innerhalb dieser Zeit so und so viele Leute erschossen werden. Man muss ganz wichtig an dieser Stelle zu berücksichtigen ist, es geht hier um Mass-Shootings. Das heißt, es geht hier nicht um Amokläufe oder sowas
in der Art. Und es geht jetzt auch nicht um gezielte Tötungen. Also es geht jetzt nicht um wie Rachemorde oder so, sondern wirklich gezielt, jemand bewaffnet sich und geht auf eine Menschenmenge los.
Genau, also wie gesagt, also das heißt, es gibt, was weiß ich, alle möglichen Mordfälle, Drogenfälle oder irgendwie sowas, wo Gangs aufeinandertreffen oder sonst wie was. All das spielt da quasi mit in diese Statistik rein und es geht wirklich nur um die Anzahl von 4 Personen, die entweder verletzt oder tot oder gemischelt waren, sozusagen. Darum geht es in dieser Statistik. Man muss auch, ich habe ehrlich gesagt bei meiner ersten Recherche auch nicht so eine wirkliche Statistik gefunden, okay, das sind jetzt de facto die Amokläufe oder so. Das konnte ich nicht so wirklich ablesen irgendwo, habe ich nicht so direkt gefunden. Aber es ist schon ziemlich krass, also was da abläuft. Und vielleicht noch als wichtiger oder als weiterer Fact sozusagen, 2018 starben in den USA 15.000 Menschen an Schusswaffen. Einfach mal 15.000 starben an Schusswaffen. Und dabei sind nicht mal die über 20.000 Fälle, die Selbstmord mit Schusswaffen begangen haben, mit drinne. Also, obwohl das jetzt nochmal eine extra Kategorie ist, weil es ist Selbstmord, aber das zeigt ja, wie prägnant diese ganze Schusswaffendebatte eigentlich ist.
Ja. Aber es geht jetzt hier halt um Schusswaffen. Ich weiß, es sterben sehr viel mehr Leute an Krankheiten oder Autounfällen, aber das ist eine Zahl, die halt auch nochmal signifikant schrumpfen könnte, wenn die halt nicht so einfach an Waffen herankämen.
Genau.
Ja. Also diese Zahl könnte wahrscheinlich vielleicht halbiert oder vielleicht sogar nur noch ein Viertel davon betragen.
Mhm.
Also wie gesagt, ich habe da auch keine Statistiken, aber
Ja. Ich habe jetzt auch nicht alles parat oder
so. Es ist halt trotzdem eine Hausnummer. Es sind halt unglaublich viele Menschen, die dann halt pro Jahr durch Waffen und Gewalt sterben.
Vor allem es gab ja auch dementsprechend immer wieder Proteste, auch während der Amtszeit von Trump, aber auch während der Amtszeit von Barack Obama. Und wo immer wieder gefordert wird, wir müssen diese Waffenverkaufsrechte viel stärker einschränken. Wir müssen das, also ich bin Europäer, ich sag halt, scheiß auf diese Waffen, wirklich alles raus aus den Läden, nur die Polizei darf Waffen haben und Punkt.
Ich kann es nicht verstehen. Das unterstütze ich ehrlich gesagt auch. Also es gibt halt sowas, Waffen sind wirklich so ein ganz, ganz scheußliches Thema. Ich sehe ein, ja, okay, Jäger braucht vielleicht auch sein Jagdgewehr. Die Polizei muss bewaffnet werden. Aber ich weiß, im privaten Umfeld da irgendwie noch eine Schusswaffe zulegen zu können, mehrere Schusswaffen zulegen zu können, das finde ich irgendwie, unangenehm.
So bedrohlich auch irgendwie, ne?
Ja, auch, das ist im Grunde was ganz Separates. Ich finde, Schusswaffen sind unglaublich unattraktiv. Ich finde Gewehre und Pistolen nicht schön. Wenn ich mir die angucke, kriege ich immer Revolver? So ein mulmiges Gefühl. Auch bei einem Revolver.
Okay.
Ich finde Schusswaffen, da kriege ich immer so ein mulmiges Gefühl. Das habe ich nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Schwert angucke oder irgendwie eine Axt jetzt in einem Museum oder irgendwie auf einem Mittelalterfest. Die finde ich, die haben so irgendwie so eine gewisse Schönheit. Die kann ich irgendwie nachvollziehen, obwohl das auch Waffen sind, mit denen man
quasi
Menschen furchtbare Sachen antun kann. Aber bei Waffen habe ich immer das Gefühl, nee, jetzt wird mir irgendwie so ein bisschen übel.
Also ich finde halt, es kommt halt immer dieses Vernünftigkeitsargument, ne, von wegen, ja, es kommt ja auf die Leute an, die das nutzen, man können ja jetzt nicht von einem bösen Täter auf alle schließen und so eine Scheiße, aber ich denke mir halt immer, dieser Messervergleich, man kann ja auch jeden mit einem ganz normalen Hausmesser töten, womit man normalerweise irgendwie Paprika schneidet, aber es kommt ja auf den Menschen an, der das nutzt oder so, aber ich finde, wirklich explizit, vor allem Schusswaffen, sind ja wirklich nur dazu gemacht, um andere Leute irgendwie oder irgendein Lebewesen zu töten. So, also das heißt, die Nutzung ist so auf dieses eine Ding fokussiert, dass man nicht dafür.
Mit einem Messer kann ich doch was anderes machen.
Genau,
mit einem Messer kann ich noch kochen, damit kann ich was schnitzen, damit kann ich was. Kann ich mir, keine Ahnung, Stoffstreifen zuschneiden. Das kann ich alles mit einer Waffe nicht. Mit einer Pistole, mit einem Gewehr.
Genau, also diese Argumentation leuchtet mir immer nicht ein und ich krieg da immer mega den Hals, wenn ich das höre, ne? Aber, das ist, es regt mich halt auf. Und wenn man halt bei diesem Fall beziehungsweise gelesen hat, hat sie zum Vater zum Weihnachten geschenkt bekommen. Was ist das bitte für ein Weihnachtsgeschenk?
Ich habe ja mal, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, das ist aber schon eine ganze Weile her, da habe ich euch, dir und ein paar Freunden von uns beiden, Werbung gezeigt für Kindergewehre. Das waren dann wie Luftdruckgewehre, nur dass man da irgendwie kleinkalibrige scharfe Munition reinladen konnte. Da gab es dann eins für Mädchen, das war pink, und es gab eins für Jungen, das war blau. Und die waren halt dann, die konntest du dann halt so abgestimmt zu deinem ersten Schulranzen mitbekommen.
Ja, genauso diese dämliche Sache mit, wir machen einfach die Schulranzen, da machen wir einfach schusssichere Westen quasi rein. So. Also, da muss man doch irgendwann merken, Leute, hier läuft was grundsätzlich schief, ne? Aber es ist halt, also Ich kann es in vielen Fällen einfach wirklich nicht nachvollziehen. Es entzieht sich meiner Logik. Also vor allem halt auch die Menge an Waffen.
Ja,
also wenn einer irgendwie eine Pistole zu Hause hat, okay, gut. Wenn er irgendwo in der Pampa wohnt, kann ich sogar noch halbwegs nachvollziehen, weil die Polizei braucht da 3 Stunden zu dem hin oder so. Gibt's ja Fälle in den USA. Das Land ist groß.
Sehr groß, vor allem in der Mitte.
Da kann keiner so schnell kommen. Aber wozu brauchen die halbautomatische Gewehre? Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, auch diese Mentalität, dass Amerikaner so auf ihre Waffen abfahren und ja wirklich aus der Haut fahren, wenn man nur mal in Erwägung zieht, dass irgendwie schärfer zu kontrollieren oder einzuschränken. Wie, nee, du darfst jetzt nur noch 5 Revolver haben anstatt 13, was immer noch zu viel ist. Aber die gehen ja wirklich steil. Auch die haben ja auch ihre Waffenlobby da, die National Rifle Association, die ja auch, die macht übrigens auch Lobbyarbeit in anderen Ländern.
Ja, macht die das?
Ja, ja, die haben, ich glaube, im Mexiko. Ah, ja, ich okay, begebe mich jetzt hier auf sehr schwammiges Territorium, okay. Macht mir da keinen Stick draus. Aber in irgendeinem Land haben sie darauf gepocht, Leute, ihr müsst von eurem Amendment Gebrauch machen, dass ihr Waffen tragen dürft.
Naja.
Das sind nicht die USA. Die haben das Amendment nicht. Die haben keine Constitution. Das gilt da nicht.
Ich weiß. Das Krasse ist ja auch, dass es wirklich auch in der Verfassung der Vereinigten Staaten mit verankert ist. Also wirklich die auch im Museum liegt, ist wohl auch
Ja, jeder Mensch hat das Recht, sich zu bewaffnen.
Genau, ja. Also das ist halt immer der Artikel, der rangezogen wird, wenn es darum geht, wir brauchen Einschränkungen. Und ich erinnere mich an die letzte Debatte, wo dann, glaube ich, Trump gesagt hat, ja, ich bin vielleicht für Background-Checks oder sowas. Wurde das jetzt durchgesetzt? Wurde es umgesetzt? Ich glaube nicht.
Nee.
Und
es gibt ja jetzt auch jetzt in der Corona-Krise gab es ja jetzt auch in mehreren Staaten Proteste, dass der Lockdown aufgehoben werden soll.
Ach ja, stimmt.
Und die halten halt so Schilder hoch mit Give us freedom or give us death. Also gebt uns Freiheit oder gebt uns den Tod. Und die stehen da halt auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen in großen Gruppen und tragen da taktische Westen und haben da Revolver offen in der Hose stecken und haben da dann irgendwie das Maschinengewehr im Arm und protestieren halt darauf, dass der Lockdown halt aufgehoben wird.
Es ist schon echt heftig. Und ich weiß noch, bezogen auf dieses Amoklauf-Thema war nämlich, also das habe ich mir wirklich sehr, sehr eingeprägt, auch weil ich ihn als Mensch sehr mochte, also Barack Obama als Präsident, wo es auch wieder so eine Tat gegeben hat und er dann gesagt hat, ich glaube, ich habe es nicht mehr komplett im Kopf, aber er hat gesagt, ich stehe hier wirklich nicht gerne und ich merke, es wird zum Alltag. Und das kann nicht sein. Ne? Also er hat es noch ein bisschen besser gesagt.
Tag, ne? Wirklich eines dieser aufgezeichneten Mass-Shootings oder statistisch jeden Tag so eigentlich ein und ein Zehntel Mass-Shooting gibt, dann ja, das ist Alltag. Es passiert jeden Tag.
Ja. Und es kommt immer wieder vor, dass die Präsidenten sich dazu äußern müssen. Aber es passiert halt de facto nichts, weil es genügend republikanische Abgeordnete gibt, die das immer wieder verhindern.
Wo kommt das her? Ja. Ich weiß, das werden wir beide nicht beantworten können, aber wo kommt das her? Diese Fanatheit, wirklich
die Überzeugung, diese auch.
Super, ne? Obsession mit ich muss mich bewaffnen. Ja. Irgendwie nur ein guter Typ oder eine gute Frau mit einer Waffe kann jemand Bösen mit einer Waffe aufhalten. Mhm. Bewaffnet unsere Lehrer, bewaffnet unsere Kinder. Ja. Also, wo kommt das her? Wirklich, ich stehe da vor einem riesigen Fragezeichen.
Ich verstehe das auch nicht so wirklich. Also was vielleicht auch, um es jetzt mal auf den europäischen Kontext zu übertragen, auch ganz interessant ist, die Schweizer zum Beispiel haben auch alle Schusswaffen zu Hause.
Jeder, genau, ich glaube, jeder Bürger ist in der Schweiz Teil des Militärs.
Genau.
Oder einer Miliz.
Ja.
Also, und jeder, der, glaube ich, seine Grundausbildung macht und oder glaube Unteroffizier ist, hat eine Schusswaffe, eine gebrauchsfähige Schusswaffe.
Ich glaube sogar jeder normale Soldat, der dann in Reserve geht, logischerweise.
Okay. Ja. Na gut. Dann
also es ist sogar so krass, zumindest, also ich nagelt mich nicht fest, aber ich meine, es ist auch so, dass die zum Teil beim Hausbau, bei Neubauten, wirklich auch Bunker in ihre Häuser einbauen sollen. Also die sind auch sozusagen für den Ernstfall gerüstet und auch bewaffnet. Aber es gibt einen ganz anderen Umgang damit. Und
wie viele Amokläufe gibt es in der Schweiz pro Jahr?
In der Schweiz? In der Schweiz? Ich finde das immer so halbi
Ich habe
zwölfi
eine
in der
geladene
Schweiz.
Waffe.
Ja,
Ich
genau.
bringe euch alle um, hier der Motherfucker.
Ja, genau. Nein, aber also ich glaube, da ist auch der wesentliche Unterschied ist, ja, die haben alle Waffen zu Hause, aber es gibt sie halt auch nicht im Walmart, ne? Wie in den USA. Also dass man quasi in jedem Supermarkt oder so Waffen kaufen kann, das ist einfach echt der Hammer. Und dass vor allem auch Kinder sehr, sehr früh daran geführt werden, finde ich heftig. Also auch das erstaunt mich mal wieder. Also dass man sagt, okay, du bist jetzt 18, ich bringe dir
Jetzt
das jetzt
kriegst
mal
du.
bei, so damit du das lernst und dich möglicherweise im Notfall verteidigen kannst,
Du
ist auch
darfst mit
schon eine
fünf,
Idee.
du darfst mit fünf ein Gewehr haben, du darfst mit 18 Auto fahren, mit 21 darfst du trinken.
Nee, du darfst sogar mit 16 schon alleine Auto
Du darfst mit
fahren.
16 Auto fahren, mit 21 darfst du trinken.
Ja,
Es
trinken
ist
darfst
cool.
du?
Wie gesagt,
Wir
es ist
dürfen trinken mit 16, zumindest Bier.
Bier und Wein,
Ja.
genau, ja. Aber wie gesagt, es ist so ein großes Fragezeichen und ich verstehe es nicht. Das muss irgendwie so ein.
Es ist ein kulturelles Ding, ich
Es ist
glaube.
irgendwie, genau, es ist, muss irgendwie irgendwas in der amerikanischen Mentalität sein, das ich einfach nicht nachvollziehen kann, weil ich da einfach nicht so drin bin.
Ich würde, vielleicht weil wir auch an dieser Stelle nicht so gut weiterkommen, einen kleinen Sprung machen, auch nochmal zu einer kleinen anderen Debatte, die ich
Ja.
ganz lustig fand, die du indirekt einmal in einer Folge ganz am Anfang quasi mit angesprochen hast, nämlich, ich weiß nicht, ob wir den Twist noch schaffen, aber ich hau's einfach mal raus, weil du nämlich bei der Gaming-Folge am Anfang gerufen hast, wow, Ballerspiele!
Ja.
Und wir haben uns aber während der Folge eigentlich gar nicht großartig über Ballerspiele unterhalten, also die
Weil wir beide, glaube
klassischen
ich, wir beide spielen nicht großartig Ballerspiele, sowas
genau.
wie Call of Duty oder
Oder Black
gibt es
Ops
noch andere?
oder
Ich glaube, das ist ja Call of
ach
Duty.
ja, stimmt, das ist ja. Battlefield, Battlefront, was gibt's noch?
Ja.
Counter-Strike,
Genau, Counter-Strike, genau,
GTA
GTA.
wurde manchmal auch noch so
Jawohl,
untergegangen,
ja.
aber in GTA ist auch nochmal.
Ja, ja.
Ja, ist so eine Sache für sich. Aber
Aber ja, das war ja auch hier bei uns eine
genau.
Riesendebatte. Nach Winneden, genau, gab es ja die Diskussion hier, diese ganzen Computerspiele machen unsere Kinder zu gewaltbereiten Amokläufern und so.
Ja, genau. Aber auch diese Diskussion wird ja aktuell auch in den USA immer geführt, ne? Also da
Ja,
wird
und die.
gleichzeitig noch argumentiert, die Videospiele hätten die dazu verleitet, mit diesen
Nein,
Waffen das zu
es
tun.
gab doch schon vor den Videospielen in den Staaten Straftaten, die mit Waffen verübt wurden, weil die ja die unregulierten Waffenrechte haben. Das ist.
Es
Aber
ist
ja, sie brauchen halt
komplett.
irgendwie einen Boomer und die Diskussion, die dreht sich im Kreis und die dreht sich im Kreis
Es
und
ist komplett
es
idiotisch.
gibt so wenig, es gibt, ich glaube, gar keine. Oder. Okay, jetzt bin ich wieder auf Halbwissen. Es gibt halt keine wirklichen Belege dafür, dass Videospiele jemanden wirklich gewaltbereiter machen.
Es gibt halt auch Dutzende Spieler, die es halt auch nicht tun, ne?
Ja,
Wo
ich habe hier Hand hoch. Ich hab Shooter gespielt. Ich habe Bioshock gespielt. Das ist ein Shooter, da schießt man Waffen.
ja,
Ich
stimmt.
habe Overwatch gespielt. Das ist zwar jetzt cartooniger, aber da schießt man auch mit Waffen.
Ja. Ich
Was
habe
ich ganz viel gespielt habe, ist
Battlefront ganz viel
genau
gezockt.
Battlefront, schießt man auch mit Waffen, obwohl das ist auch mehr so schon wieder so ein.
So
Da ist,
ein
glaube ich,
Science-Fiction-Ding.
genau da ist, glaube ich, diese Ebene von, man hat eine Waffe in der Hand schon ein bisschen weiter entfernt. Aber ich habe auch jetzt sehr viel Destiny gespielt und da gibt es auch
Ja,
sehr viele
stimmt.
Waffen, die quasi an klassische, also an reale Gewehre und so erinnern. Die hat natürlich auch einen Science-Fiction-Einschlag, aber. Wie gesagt, ich finde reale Waffen einfach unattraktiv. In einem Spiel habe ich damit kein Problem. Ich kann ohne größere Probleme einen Shooter spielen, und ich freue mich da auch über irgendwie das geile Gewehr mit doppeltem Schaden, das, wenn man so und so einen Treffer macht, Treffer.
Gibt's
Aber
ja auch.
da habe ich kein Problem mit.
Gibt's ja auch
Irgendwie.
bei Pen and Paper Rollenspiele. Shadowrun, schaut, hört euch unsere
Ja,
Folge
wir hatten der
an.
Gipon. Ich hab ja einen Charakter gehabt, der war ein Waffennarr. Der hatte ganz viele Waffen gehabt. Wie über Granatwerfer, über Scharfschützengewehr, über sonst was. Aber es war halt alles so abstrahiert. Es waren halt keine realen Waffen.
Also ich habe halt immer wieder das Gefühl, dass man sehr viel besser trennen kann, was ist jetzt fiktive Gewalt und was ist wirklich Gewalt. Und wenn du eine Waffe, also eine real vorhandene Waffe vor dir siehst, dann bekommst du halt auch dieses Gefühl, wie du es schon eben vorhin beschrieben hast, dass es dir damit nicht so gut geht oder du ein ungutes Gefühl hast und das einfach nicht magst.
Ja, aber das, also wie gesagt, das ist eigentlich auch eine komische Einstellung, weil im Grunde, wenn das Ding nicht geladen ist und gesichert ist und, wie gesagt, keine Patrone drin ist, dann ist das halt einfach nur ein Klumpen Metall. Ja, der macht ja so dann an sich nichts.
Kannst du auch einen Schmelzofen werfen, ne?
Ja, das kann ich halt dann auch irgendwie gegen die Wand donnern und es passiert nichts, weil es halt nichts macht. Aber trotzdem fühle ich mich, obwohl das nur so ein Klumpen Metall ist, fühle ich mich irgendwie komisch, wenn ich reale Schusswaffen sehe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur unterstützen. Also ich glaube auch, dass so ziemlich jeder, der irgendwie längere Zeit mal gezockt hat oder Computerspiele gespielt hat oder von mir aus auch PlayStation, Xbox, was auch immer, der wird locker mal einen Shooter gespielt haben. Also zu 100%. Also gehe ich jetzt gar nicht mal davon aus, dass es da so viele Ausnahmen gibt. Gut, es gibt welche, die spielen jetzt irgendwie nur Rennspiele oder FIFA oder was weiß ich. Aber das hat jeder mal irgendwie gemacht. Aber das bedeutet halt auch nicht automatisch, dass man zu irgendetwas verleitet wird. Dass man da irgendwie sich so rein vertieft und dass das quasi ein Auslöser sein kann für einen Amoklauf. Das, wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde, man merkt eigentlich, oder das wird halt immer vorgeschoben, aber wenn man sich die konkreten Fälle dann auch anschaut, dann wird auch häufig festgestellt, dass sie psychisch sehr labil waren und vielleicht wenig sozialen Kontakt auch und dass sie auch aufgrund dessen quasi diese Taten verüben. Ne?
Und, darf ich nochmal ein bisschen Galgenhumor anbringen?
Wenn du willst.
Öffentlichkeitsbeschränkung, nach unserer Quarantäne, nach unserer Kontaktsperre, geht die Zahl der Amokläufe hoch?
Ich hoffe nicht. Aber warum auch? Die Leute treffen doch jetzt gerade gar nicht die anderen Leute. Also was mich viel mehr, wovor ich viel mehr Angst habe, ist, dass momentan viel mehr häusliche Gewalt passiert. Gegenüber Kindern auch, also gegenüber Thema, Kindern oder gegenüber Partnern. Aber ja, wie du, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall.
Da kommt auch wieder dieses Gewalt und dieses Hassding. Ich finde ja wirklich, Gewalt ist furchtbar. Es ist der uneleganteste, der unintelligenteste, der am wenigsten zum Ziel führende Weg, um irgendwas zu verändern.
Das Hauptproblem ist meiner Ansicht nach eigentlich die ganz simple Formel, Gewalt erzeugt immer noch mehr Gewalt.
Ja. Und da kommen wir
zurück auf jeden Fall Gegengewalt.
Da kommen wir wieder zurück auf Black Klansman.
Ja.
Weil den Film hatte ich mir angeguckt und ich habe dir gesagt, dass halt auf beiden Seiten, sowohl auf der weißen, auf den White Supremacists und auf der Seite der schwarzen afroamerikanischen Bevölkerung so viel Hass war. Und der eine Hass, den kann man nachvollziehen, aber es ist doch trotzdem immer noch unglaublicher Hass, einfach Menschen weh zu tun. Und auch mit so einer
Brutalität vielleicht auch.
Wirklich mit so einer wirklich kalten Brutalität und diesem Unverständnis, irgendwie andere Lösungswege zu finden. Also jetzt in dem Film, das war halt so die Nachzeit der Black Panthers. Das war da noch ein bisschen anders und ich glaube, der Diskurs hat sich da, also diese Bewegung hat sich auch ein bisschen, hat sich auch verändert zum Besseren, hoffe ich. Aber dass da wirklich auf beiden Seiten dieser unglaubliche Hass war. Und die wollten sich auch alle bewaffnen und die wollten in den Krieg, im Film wird es halt der Rassenkrieg genannt und nee, Leute, das bringt zu nichts.
Naja, also es ist halt
Führt zu nichts.
Also ich kann halt voll und ganz nachvollziehen, wenn quasi jemand aus deiner Society erschossen wird und dann entsteht halt, also aufgrund von Rassismus, und dann entsteht halt auch wirklich Verzweiflung, weil man auch keine andere, also weil man vielleicht auch merkt, dass es keine andere Lösung gibt oder dass einem nicht geholfen wird und da spielt natürlich auch immer staatliches Versagen mit rein, dass man sich auch von den Behörden oder der Aufklärung verraten fühlt. Stichwort dass immer wieder Schwarze von Polizisten erschossen werden, bei ganz normalen Straßenkontrollen oder dergleichen, beziehungsweise Polizeigewalt generell gegen die schwarze Bevölkerung. Aber das ist nochmal so ein riesiges Fass, was man da auch jetzt mit aufmacht. Was ich, wobei auch das jetzt auch nochmal ein kleines Extra-Thema ist, aber was ich halt auch sozusagen vom sozialwissenschaftlichen Studium auch immer gelernt habe, ist, wir sind ja immer auf der Suche nach Zusammenhängen und auch nach quasi notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Das heißt, welche Bedingungen müssen überhaupt erst vorherrschen, dass es zu einer möglichen Gewalttat kommt? Also das ist quasi der Gedankengang, der sich dann bei mir eingestellt hat. Also das heißt,
also welche Situationen führen spezifisch dazu, dass jetzt halt Gewalt angewendet wird?
Genau. Also in dem Fall Black Men's Clan, da ist es ja so, Rassismus ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung, würde ich sagen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass ein Schwarzer sofort einen Weißen umbringt, weil irgendwie die ihn hassen und er weiß, dass die ihn hassen, sondern das kann dann passieren, sobald er sieht, da wird ein Laden geplündert oder da wird irgendwie Leute aus meinem Wohnviertel werden verprügelt. Also das heißt, das könnten beispielsweise hinreichende Bedingungen sein. Aber das ist halt auch sowas, was ich mich halt gefragt habe im Zusammenhang mit diesem Amoklauf. Was sind die Auslöser irgendwie?
Ja. Oh, ja. Das ist heute eine richtig spaßige Folge.
Es ist, wie gesagt, es ist ein ernstes Thema und die wirklichen Kriminalfälle, von dem wir ja sicherlich auch noch mal einen von deinen Fällen hören werden, das ist halt auch mal was anderes. Ich hoffe natürlich auch, dass euch sowas auch gefällt. Das ist, wie gesagt, ein ernsteres Thema. Aber ich denke mal, das muss man auch immer mal wieder drüber sprechen, über solche Dinge. Fand ich diese Tat, also diesen Amoklauf in Verbindung auch mit diesem Lied, was ja eigentlich extrem viel, also ganz anderer, das ist ja in Dur geschrieben, dieses Lied. Also es strahlt
eine ganz... Das ist ein positives Lied, genau, das hat Energie, das ist schön, das ist schön poppig, peppig.
Genau, also das ist also quasi genau das Gegenteil von dem, was da passiert ist. Und deswegen wollte ich das halt auch aufgreifen aus einer anderen Perspektive, dass man das, ja, also dass die Leute auch wissen, okay, das hängt auch mit diesem Song zusammen, ne?
Es gibt ja auch mehrere Songs, die auch in dieses Schema fallen. Es gibt ja hier Pumped Up Kid, Pumped Up Kicks. Da geht es ja auch um einen Jungen, der dann mit einer Pistole quasi einen Amoklauf verursacht.
Okay. Den Song kenne ich jetzt gar nicht. Oder vielleicht kenne ich ihn, aber ich habe ihn jetzt nicht im Ohr.
Doch, den kennst du.
Okay.
Hast du jetzt nur nicht im Kopf, aber ich glaube, den hast du auf jeden Fall gehört. Was ja ganz lustig ist, wollen wir die Diskussion dann hier beenden, oder?
Ja, würde ich sagen.
Hast du noch einen Punkt?
Nee, ich glaube, wir sind durch für das Thema.
Gut, war jetzt auch ernst genug für die Folge.
Ja.
Mein Song, den ich für die Playlist habe, fällt in ein ähnliches Schema wie deiner.
Okay.
Auch ein sehr poppiger Song, der aber eine ernste Message hat. ich möchte nämlich gerne von, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Wort richtig ausspreche, von den The Raconteurs, Steady As She Goes.
Oh, okay.
Den Song kennst du wahrscheinlich auch. In dem Song geht es quasi, auch ein sehr peppiger Song, sehr rockig, in dem es quasi um eine Beziehung geht, die sicher ist, aber in der keiner froh ist.
Okay.
Ne? Find yourself a girl and settle down. Live a simple life in a quiet town.
Ah, doch, ich glaube, das kenne ich.
Den kennst du.
Settle down?
Ja.
Doch, das kenne ich.
Find yourself a girl and settle down. Live a simple life in a quiet town.
Okay.
Dann steady as she goes.
Ich hatte eine andere Line im Kopf wegen einem anderen Song, der ähnlich geht. Aber so ein
ambivalenter Song.
Ich schlage vor, hört euch einfach unsere Playlist an. Die findet ihr auf Spotify. Bisschen anders Playlist. Da findet ihr von jeder Woche von der Folge jeweils ein Song von mir und ein Song von Nikolas. Und da füllen wir diese Playlist immer und immer mehr. Genau, und heute kommt, wie gesagt, von mir I Don't Like Mondays. Und Nico hat und ja gerade seinen Song genannt. Genau. Also hört gerne rein. Es ist sehr durchmischt und sehr, sehr lustig, finde ich.
Wobei ein vielleicht Song auch irgendwann mal so eine Folge machen, so retrospektiv. Was ist denn jetzt alles so in dieser Playlist drin? Aber ich glaube, dafür muss sie noch ein bisschen wachsen.
Ja, dafür muss sie vielleicht noch ein bisschen wachsen. Wobei ja, das könnte man auch gut als Jahresrückblick umfunktionieren. Aber mal gucken.
Ja, doch. Aber egal. genau, du hast ja vorhin schon die Playlist angesprochen. Könnt uns kontaktieren über Instagram auf der Seite Bisschen Anders der Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an bisschenanderspodcast@gmail.com. Alles kleingeschrieben. Falls ihr Feedback habt oder irgendwelche Einwände, die euch vielleicht noch in den Sinn gekommen sind, können wir gerne auch noch in den Austausch treten. Wie gesagt, wir sind keine Experten. Deshalb feindet uns vielleicht nicht an. Wir versuchen auch nur eine interessante Diskussion zu führen. Und genau, ihr könnt es auch auf Facebook finden. Und über diese Kanäle bekommt ihr auch dann quasi immer Informationen, wenn die neue Folge online kommt und worum es denn jetzt in dieser Folge geht.
Genau. Und damit würde ich sagen, wir sind raus.
Wir sind raus.